Tim, warum ist es eine gute Idee, eine Gemeinwohlbilanzierung für eine öffentliche Bibliothek zu machen?
Es ist allgemein eine gute Idee, weil es einmal den kompletten Sinn, Zweck und das Ziel der Institution auf den Prüfstand stellt.
Hi, willkommen in der Bibliothek der guten Ideen. Ich bin Juliane Fritz und in diesem Podcast möchte ich dir Menschen zeigen, die mit ihren Ideen etwas bewegen. Vielleicht gehst du raus mit einem guten Gefühl. Oder du bekommst Lust, diese eine Idee umzusetzen, die schon ganz lange in dir schlummert. Viel Spaß!
Um die ökologischen Krisen unserer Zeit zu bewältigen, müssen wir nachhaltiger leben. Und in vielen Lebensbereichen bedeutet das, wir müssen umdenken und neue Ideen entwickeln. Aber es gibt Dinge in unserer Kultur, die sind schon nachhaltig, die waren schon immer nachhaltig. So wie Bibliotheken. Orte, an denen man sich Bücher und andere Medien ausleiht und wieder zurückgibt, damit jemand anderes sie lesen kann. Wenn ich mir die Bibliotheken hier in Berlin genau anschaue, dann merke ich, die sind sich sehr bewusst, dass sie eine große Rolle spielen können, um uns als Gesellschaft zu helfen in dieser Transformation zu mehr Nachhaltigkeit. Denn sie entwickeln auch nachhaltige Ideen abseits vom Bücherausleihen. Jetzt macht sogar eine Berliner Bibliothek eine sogenannte Gemeinwohlbilanzierung, die Heinrich-Böll-Bibliothek in Berlin-Pankow. Die Gemeinwohlbilanzierung ist ein Tool aus der Gemeinwohlökonomie. Und da geht es um die Frage, inwiefern Unternehmen oder Organisationen die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele umsetzen. Denn Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der noch viel weiter geht, als man denkt. Wir gehen da mal jetzt genauer drauf ein und sprechen mit Tim Schumann von der Böll-Bibliothek, der diesen Prozess der Gemeinwohlbilanzierung dort betreut. Hallo Tim, willkommen in der Bibliothek der guten Ideen.
Ja, hi. Schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch, dass ich deine Bibliothek hier schon kennenlernen durfte, eine kleine Führung hatte. War sehr schön und interessant. Und ein bisschen was davon werden wir jetzt auch von dir hören natürlich. Mhm. Bevor das losgeht, möchte ich einen Blick in das Buch deines Lebens werfen. Gibt es eine Geschichte oder ein Ereignis in deinem Leben, das deine Begeisterung und dein Engagement für Bibliotheken begründet?
Da gibt es, glaube ich, zwei, die sich gegenüberstehen oder vielleicht sogar gegensätzlich sind. Ich habe als Jugendlicher in Marzahn, wo ich groß geworden bin, kurze Zeit lang eine Bibliothek benutzt. Dann ist irgendwas passiert, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich weiß bis heute nicht was. Und dann bin ich da auch nicht mehr hingegangen. Ne, es gibt im
Englischen. Du warst laut.
Nee, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich war scheinbar in einem falschen Bereich. Ich habe mich einfach ein bisschen umgeschaut. Und es gibt im Englischen diesen Begriff Library Anxiety, Bibliotheksangst im Deutschen, gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag zu. Und genau, das ist genau das, was mir passiert ist. Ich dachte mir, okay, ich habe keine Ahnung, was hier falsch gelaufen ist. Jetzt gehe ich da aber auch nicht mehr hin, kein Bock mehr. Und dann habe ich aber unerwarteterweise meine Ausbildung in einer Bibliothek gemacht und später auch Studium und habe da gemerkt, wow, das sind ja eigentlich ganz schön krasse Orte. So, da kann ganz schön viel möglich sein, wenn man mal von diesen klassischen Modellen weiterdenkt.
Okay, dann kommen wir von dort jetzt mal gleich weiter zum Thema Nachhaltigkeit. Bevor wir also über diese Gemeinwohlbilanzierung reden, möchte ich mit dir darauf gucken, was es eigentlich für erstaunliche nachhaltige Ideen in Bibliotheken gibt, abseits vom Thema Bücherausleihen, von diesem klassischen, was man ja damit verbindet. Zum Beispiel habe ich bei mir in der Bibliothek gesehen, da kann man Saatgut ausleihen. Also man hat einen Samen, man setzt ihn ein, am Ende des Jahres kriegt man ja dann irgendwie eine Frucht raus, da wo auch Samen wieder drin sind. Und man kann dann am Ende des Jahres quasi den Samen wieder zurückbringen in die Bibliothek, was einfach eine total witzige Idee ist. Und deshalb würde ich von dir gerne wissen, welche nachhaltigen Ideen, die wir vielleicht gar nicht erwarten, schlummern eigentlich noch in Bibliotheken. So Sachen, die man auf jeden Fall mal weitererzählen sollte.
Da schlummern, glaube ich, unglaublich viele Ideen in Bibliotheken, die wir vielleicht selbst noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Das ist so ein Prozess, der sich Stück für Stück immer wieder erweitert. Du hast vollkommen recht, es wäre eine vertane Chance, einfach zu sagen, wir verleihen halt Bücher, das teilen sich die Menschen und deswegen sind wir nachhaltig. Stimmt prinzipiell, aber ist auch nur irgendwie die halbe Geschichte. Und gerade diese Sache mit der Saatgutbibliothek ist, glaube ich, da, wo Nachhaltigkeit in Bibliotheken eigentlich so wirklich schön ansetzt, weil es ja nicht nur um Saatgut geht oder häufig ist es noch altes Saatgut, die samenfesten Sorten, die Leute dort zurückbringen sollen oder auch ausleihen können. Es ist ja auch ein Teil Beteiligung, so praktisch die Bibliothek weiterentwickeln mit den Menschen gemeinsam. Es sind selten oder bestimmt auch die Bibliothekarinnen, Bibliothekare, die dort Saatgut abliefern. Aber es sind vor allem die Menschen, die Saatgut zurückbringen und so diese Bibliothek Stück für Stück erweitern. Und das kann man auf ganz viele kleine Bereiche mit weiterdenken. Aber diese ganz vielen kleinen Bereiche bilden dann was Großes halt. Und jede Bibliothek kann für sich schauen, wo kann man andocken. Wir hier in der Heinrich-Böll-Bibliothek, aber auch viele andere Bibliotheken bieten Gegenstände zur Ausleihe an. Und häufig fragen wir auch die Menschen, was braucht ihr eigentlich, damit es ausgeliehen wird? Und dahinter steht nicht nur eine Idee, irgendwie Menschen zu unterstützen, dahinter steht auch die Idee, Ressourcen zu schonen, Müll zu sparen. Halt, das vermitteln wir alles mit. Das ist auch einfach so ein schönes Beispiel, wo Bibliotheken praktisch in ihrem Kerngeschäft Ausleihe schon nächsten Schritt Nachhaltigkeit gehen können.
Kannst du uns da Beispiele geben, was das für Dinge sind, die man hier ausleihen kann und wo die Leute auch gesagt haben, ja, das fände ich richtig cool, wenn es das bei euch gäbe?
Was extrem gut läuft, ist, keine Überraschung, die Nintendo Switch, die kann man ja ausleihen. Was aber auch extrem gut läuft, vielleicht unerwartet von unserer Seite, ich glaube, einer unserer Top-Seller ist die Popcornmaschine. Was unerwartet gut läuft, ist ein riesiger Suppentopf halt, wo irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Liter Suppe man da machen kann, 20 oder 30. Ja, man braucht ihn ja nicht wirklich zu Hause, außer man hat wirklich eine große Familie. Aber solche Dinge laufen extrem gut. Küchensachen, Gemeinschaftssachen und die klassische Bohrmaschine. Irgendwie so in diesem Rahmen spielt sich das ab. Küchengegenstände, Werkzeuge, Dinge, die man gemeinschaftlich macht.
Okay, also das sind die zwei Sachen. Wir haben eine Bibliothek der Dinge, wir haben Saatgut. Wir sind ja eben schon durchgelaufen, deshalb fallen mir jetzt auch noch andere Sachen ein, wie zum Beispiel, ihr habt doch sogar einen Foodsharing-Kühlschrank. Das ist jetzt nichts, was man wieder abgibt, wenn man es gegessen hat, haha. Aber das ist trotzdem, passt ja ins Konzept rein. Was gibt's vielleicht noch?
Hinter diesem Kühlschrank, hinter diesem Foodsharing-Kühlschrank oder Lebensmitteltauschkühlschrank, wie er offiziell heißt, steht halt die Idee, die öffentliche Bibliothek als nachhaltige Infrastruktur weiterzuentwickeln. Also dieses Angebot von Bibliothek der Dinge oder Saatgut ist eine relativ passive Angelegenheit. So Menschen oder wir bieten da was an, was Leute ausleihen können. Hinter dieser Idee Lebensmitteltauschkühlschrank steht nochmal eine größere Idee, wie können wir gesellschaftliche Probleme mit adressieren, mit angehen, wie können wir Leute gewinnen, diese Infrastruktur Heinrich-Böll-Bibliothek so umzugestalten, dass Menschen nachhaltiger leben können. Ne? Was ich mal gelernt habe, auch in meinem Studium, ist praktisch, ich glaube, ein sehr mitteleuropäischer Ansatz ist es, die Leute wissen genug zum Thema Nachhaltigkeit. Alle wissen, wir brauchen eine nachhaltigere Gesellschaft, aber unsere Infrastrukturen sind nicht so. Ne? Ein Flug ist immer noch billiger als ein Zug. Es ist immer noch billiger, Lebensmittel wegzuschmeißen, als so irgendwo abzugeben. So, also müssen wir die Möglichkeiten für die Menschen schaffen, nachhaltiger agieren zu können. Und die Heinrich-Böll-Bibliothek soll aus unserer Sicht da so ein Leuchtturm sein, so ein paar Grenzen verschieben. Der Lebensmitteltauschkühlschrank ist eine Grenze, die verschoben wurde. Wir mussten dafür einige Hürden überspringen, wie Anmeldung ans Lebensmittelgeschäft, Schulung, Lebensmittelaufsicht, alles solche Sachen, die ein Supermarkt auch machen muss, um dafür aber den Menschen die Möglichkeit zu bieten, Lebensmittel abzugeben, die hier in der Umgebung wohnen, aber auch Menschen die Möglichkeit zu geben, kostenlos was mitzunehmen. Und wir versuchen immer mehr Kooperationen mit Betrieben aufzubauen, weil da ist ja kein Geheimnis, wie viel Lebensmittel da weggeschmissen werden. So. Und wenn man das jetzt größer denkt, wir haben 83 Bibliotheken in Berlin. Wenn alle 83 Bibliotheken das machen würden, dann hätten wir, glaube ich, für die Stadt Berlin einen Riesenschritt. So. Und das sind so unsere Gedanken. Hier in der Böll, aber auch in Pankow. Wie können wir unsere Räume verändern, unsere Services verändern, dass Leute nachhaltiger agieren können.
Mhm. Wie wird das angenommen, der Kühlschrank zum Beispiel?
Na, es ist viel mehr Bedarf da, als Sachen abgegeben werden. Das merken wir jetzt. Der Kühlschrank ist seit 4 Jahren da. Und es kommen immer wieder Leute, die gehen enttäuscht wieder raus. Wenn was abgegeben wird, das passiert regelmäßig. Es ist jetzt kein super Andrang in der Abgabe. Aber es kommt jeden Tag was, dann ist das da nicht lang drin. Wir haben eine Bäckerei, die große Mengen an Brot, Brötchen abliefert. Das ist so viel, dass dann auch mal über Nacht was hat, also am nächsten Tag noch was übrig ist, weil das wirklich Kilo an Brot sind. Genau, aber es ist sehr schnell leer. Und wir haben auch schon die Rückmeldung bekommen, warum habt ihr denn den Kühlschrank? Der ist ja ständig leer. Mhm. Aber auch, weil einfach die Nachfrage hier in den Kiez so riesig ist.
Okay, wow. Das ist spannend und gut zu wissen, weil man könnte ja denken, weiß ich nicht, kommt überhaupt einer, verfault das Essen da drin? Aber nee, ist genau andersrum.
Es ist genau andersrum.
Ja, okay, cool. Dann gehen wir jetzt mal so in dieses Thema Begriffserklärung rein, der etwas sperrige Part, aber es wird, glaube ich, auch wieder besser. Wir müssen also ein paar Begriffe klären, also das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Man kennt das, man sagt, es geht darum, Ressourcen zu schonen, wiederzuverwenden, Dinge zu recyceln, aber dieser Begriff wird ja eigentlich auch noch weiter gefasst. Es gibt diese 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, wo noch Sachen drin sind, auf die man jetzt erstmal nicht kommt. Magst du uns da nochmal einen Überblick geben, was gehört eigentlich alles dazu?
Zu den Nachhaltigkeitszielen der UN. Irgendwie die ganze Welt und die ganze Gesellschaft, das ist irgendwie das Schöne und das Schwierige gleichzeitig. Wenn wir als Gesellschaft die Nachhaltigkeitsziele erfüllen würden, diese 17 Nachhaltigkeitsziele, da geht es aber auch um Leben am Meer oder Leben im Meer, Meereslebewesen. Das ist natürlich jetzt hier in Erbil nicht unser Ziel so wirklich. Oder auch ressourcenschonende Industrie. Da können wir auch jetzt nicht viel zu machen. Halt. Aber es gibt so neben diesem Nachhaltigkeitsziel Nummer 4, hochwertige Medien oder hochwertige Bildung, was natürlich sofort unser Ziel ist, gibt es aber auch so Ziele wie nachhaltiger Konsum, wo wir genau mit diesen Angeboten, die wir gerade beschrieben haben, auf einmal eine große Stärke haben können. Oder Partnerschaft und Kooperation entwickeln. Das ist ja auch eines der sehr zentralen Standbeine moderner öffentlicher Bibliotheken, dass man einfach sehr viel über Kooperation, Partnerschaften macht mit Zivilgesellschaft, mit Initiativen, auch mit Communities. Und so diese Orte weiterentwickelt und so auch eine nachhaltige Gesellschaft weiterentwickelt. Mhm. Also wir picken uns da praktisch die Ziele raus, die wir bespielen können, weil das so groß ist, dass man sonst die Übersicht verliert oder sich völlig hilflos vorkommt.
Ich glaube, da ist dann auch sowas mit dabei, wie Arbeitsverhältnisse quasi nachhaltiger gestaltet werden können. Das ist ja für euch wahrscheinlich auch relevant, ne? Also die Menschen, die hier arbeiten, wie sind die beschäftigt? Mhm. So passt das da rein?
Das passt damit rein. Dieses Ziel ist natürlich anders gelagert. Uns sollte schon bewusst sein, dass wir hier im öffentlichen Dienst erstmal sehr privilegiert sind mit abgesicherten Arbeitsverträgen, einem ziemlich abgesicherten Arbeitsrecht. Trotzdem gibt es natürlich unsere Ausstattung, unsere Arbeitsplatzausstattung. Alles schon zu wünschen übrig. So, wir arbeiten mit wenig Ressourcen. Aber die Nachhaltigkeitsziele sind natürlich global gedacht. So, und da sind wir im globalen Maßstab natürlich erstmal ziemlich gut dran. Was uns beschäftigt, ist natürlich Beteiligung, Mitsprache, Kolleginnen und Kollegen, halt, weil im Optimalfall diese Veränderungsprozesse, auch diese Nachhaltigkeitsveränderungsprozesse, sind natürlich viel besser, viel, viel stärker, wenn wir möglichst viele Kolleginnen und Kollegen mitnehmen können und die auch so praktisch ins Gestalten kommen. Ne? Da ist so dieses Beispiel Saatgutbibliothek einfach ein schönes Beispiel, weil das häufig durch Kolleginnen und Kollegen in den Bibliotheken gestartet wird, die da eine Affinität zu haben. Halt, dann weiß man, da kann man die Person mit beauftragen, die kann man da ransetzen und da ist eine große Leidenschaft bei. Ist besser, als wenn ich einer Person das überstülpe und sage, jetzt bitte mal Saatgutbibliothek, das klappt nicht.
Okay, das heißt, die Frage Beteiligung, wie gestalte ich mein Arbeitsumfeld, das gehört da auch mit rein.
Absolut, das heißt auch Verantwortung übernehmen. Da ist manchmal so eine Schwierigkeit und da ist es unser Auftrag als Leitung, da zu unterstützen, Hilfestellung zu geben, aber auch im Grunde so jede Initiative aufzugreifen, weil natürlich ist es großartig, wenn Kolleginnen und Kollegen Ideen haben und die dann auch noch in eine Umsetzung kommen und gerade im Bereich Nachhaltigkeit. So, das ist das, was wir über die Jahre hier in der Böll merken, dass das schon ein Thema ist, wenn das so als DNA der Bibliothek so langsam in die DNA der Bibliothek übergeht, dann fangen auch immer mehr Leute an, sich damit zu identifizieren und da Ideen zu entwickeln oder das auch so ein bisschen mit Stolz praktisch vor sich herzutragen. Hey, wir sind die Böll. Bei uns könnt ihr Lebensmittel tauschen. Hey, wir sind die Böll, wir haben eine ziemlich große Bibliothek der Dinge so und helfen damit Menschen, nachhaltiger zu agieren. So.
Ja, dieses Leute mit einbeziehen, da fällt mir jetzt auch noch gerade was ein, was ich auch gerne erzählen möchte, was du mir gerade gezeigt hast. Ihr habt zum Beispiel in der Kinderbibliothek es umgestaltet, wie die Bücher sortiert sind. Das haben jetzt nicht Mitarbeiter beschlossen, sondern die Kinder selber sogar. Kannst du das nochmal erklären? Das war schön.
Das ist eine unserer Kernideen eigentlich oder Teil unserer Veränderung, die wir so durchmachen, aber in ganz Pankow, nicht nur in der Böll, dass wenn wir Dinge verändern, wollen wir praktisch, ob man es jetzt Zielgruppen oder Communities nennt. Wir wollen die Communities fragen, was braucht ihr eigentlich? Dieses Signatursystem, was wir haben, ist halt vor allem für Kinder super sperrig.
Also Signatur heißt, da steht dann irgendwie BD134 und da soll man wissen, was das jetzt sein soll.
Exakt. Ja. Dann ist da noch vielleicht Bio für Biologie, das kann man dann auch herleiten. Aber dann steht halt, das ist halt Pferde unter Biologie 680. So halt null zugänglich. Und deswegen, das war ein Projekt, was relativ lang gedauert hat, aber es hat sich gelohnt, dass dann mit mehreren Schulklassen, Grundschulklassen und auch Kita-Gruppen einfach ein Konzept erarbeitet wurde und dann stehen halt Pferde unter Pferde halt oder Magisches unter Magisches und nicht unter allgemeines 724/3. So, das macht es für uns als Kolleginnen und Kollegen ein bisschen schwieriger, die Sachen zu finden. Aber wir machen die Arbeit ja nicht für uns, sondern für die, in dem Fall da jetzt für die Kinder. Und unsere Rückmeldungen da sind ziemlich gut.
Ja, also cool. Also Mitarbeitende werden gefragt, Kinder werden gefragt. Und dann habt ihr auch gesagt, ihr fragt auch die Leute, welche Dinge sollen denn ausleihbar sein in der Bibliothek der Dinge. Also dieses ganze Mitspracherechte im Prinzip auf allen Ebenen findet ja statt.
Wir starten damit zumindest halt. Das muss auch so sein, halt, wenn wir, ne, wenn wir so gucken, wo geht's hin gesellschaftlich halt oder wie können wir erfolgreich sein, dann ist man das meistens, wenn man Leute einbindet. Mhm. So halt. Was wir gelernt haben, auch über die Jahre, Veränderungsprozess, es braucht schon eine Gruppe, die die Verantwortung übernimmt, den Rahmen gibt für die Veränderung, damit es nicht völlig beliebig wird. Und klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber wir nehmen auch nicht jede Person mit, die nicht mitgenommen werden will auf die Reise. So, wir sagen das schon, okay. Das steht jetzt vor uns, die strategische Neuausrichtung muss sein, wir strecken die Hand aus, aber wenn Leute sich so total weigern, halt, dann müssen wir andere Wege finden. Aber wir gehen jetzt nicht, wir können nicht bei dem, was vor uns liegt gesellschaftlich, praktisch auf jedes Bedenken eingehen. Gerade Nachhaltigkeit, ne, gerade Klimawandel. Es gibt mehr als genug Menschen, die das anzweifeln. Es gibt mehr als genug Menschen, die das vielleicht sehen, aber trotzdem Verhaltensweisen nicht anpassen, so halt. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Infrastrukturen verändern. Natürlich fragen wir Kolleginnen und Kollegen, wo es hingehen soll. Wir hatten einen Strategieentwicklungsprozess, der war partizipativ. Wir hatten einen Leitbildprozess, da haben wir in den ersten Stufen alle Kolleginnen und Kollegen mit eingebunden und auch Nutzerinnen und Nutzer mit eingebunden. Und dann hatten wir da erstmal ein großes Bild, ein großes Potpourri an Themen, wo es hingehen soll. Das hat sich dann aber immer mehr zugespitzt, auch bei dem Strategieprozess. Und wichtig ist, die Leute zu fragen, wichtig ist, die Leute mitzunehmen, wichtig ist dann aber auch die Entscheidung zu treffen, was jetzt wirklich zentral ist. So. Und dann fallen dann Themen hinten runter, die für einige Leute sehr wichtig sind, aber gesamtgesellschaftlich oder auch mit Blick auf die Communities wahrscheinlich wichtiger. Na, aus dem Thema Nachhaltigkeit wird immer mehr das Thema Resilienz. Weil man kann die Frage stellen, das ist zumindest meine Sichtweise, wir werden nicht in der nachhaltigen Gesellschaft aufwachen, die wir brauchen. Wir brauchen neben Nachhaltigkeit auch das Thema Resilienz. Wir brauchen nicht nur nachhaltige Infrastrukturen, wir brauchen resiliente Infrastrukturen.
Kannst du das nochmal genauer erklären, was das bedeutet, resiliente Infrastrukturen?
Resiliente Infrastrukturen heißt zum Beispiel für uns in der Böll, wie kriegen wir es hin? Wir haben jetzt erlebt, Anfang des Jahres, großer Stromausfall in Berlin. Super anfällige Infrastruktur, haben wir jetzt gemerkt. Aber es konnte eine Bibliothek öffnen, nämlich die in im Schlosscenter in Steglitz. Die hatte nämlich ein Notstromaggregat. Das heißt, Strom und Heizung liefen. Und in dem Sinne ist das eine resiliente Infrastruktur. Die Menschen konnten dahin, konnten ihre Smartphones, ihre Handys aufladen, konnten da Gesellschaftsspiele spielen, konnten sich einfach aufhalten, hatten einen warmen Ort, während fast alles andere dort einfach vom Stromausfall betroffen war. Und wir sind gerade in einem Umbauprozess in der Böll. Wir denken da gerade, ne, wir dürfen gerade planen. Noch ist nicht klar, ob das alles kommt. Aber das denken wir jetzt aus der Erfahrung mit.
Also ihr denkt daran, dass auch ihr hier euch so aufstellt, dass ihr ein Ort seid im Krisenfall, der für Menschen nutzbar ist und der für Menschen sozusagen eine Infrastruktur bereithält, Hilfe bereithält.
Absolut, das denken wir gerade mit der Basis Nachhaltigkeit. So halt, ne? Wir haben eine CO2-Bilanz gemacht, wissen, wie desaströs wir hier heizen, wie viel Strom wir hier praktisch verbrauchen. Da ist jede Modernisierung ist da ein großer Schritt Richtung Nachhaltigkeit. Wir denken aber auch über Photovoltaik auf dem Dach nach, ne? Dass wir unseren eigenen Strom produzieren. Und die ersten Berechnungen zeigen, wir könnten zu 100% energieautark werden. Wir denken über eine Wärmepumpe nach. Wir denken über Hitzeschutzräume nach, die dann auch außerhalb unserer Öffnungszeiten begehbar sind. Wir möchten gerne einen Dachgarten haben. Das war eine Idee von zwei jungen Mädchen, die Böll benutzen. Auf die Idee sind wir gar nicht gekommen. Da wieder Einbindung Nutzerinnen, Nutzer. Wir haben 2021 oder 22, glaube ich, so einen Brief bekommen. Sehr geehrte Heinrich-Böll-Bibliothek, wir möchten gerne einen Dachgarten. Und dann haben wir einfach mit den beiden Mädchen das Gespräch aufgenommen. Die hatten sogar schon eine Unterschriftenliste mit mehr als 400 Unterschriften. Cool. Und eine Skizze, halt, wie das aussehen könnte. Das haben wir ausgehangen. Und dann haben uns zwei Architekten angesprochen, die Heinrich Böll benutzen und sagen, hallo, was macht ihr hier? Wir bauen übrigens Dachgärten.
Ach.
Mit denen haben wir angefangen, Gespräche zu führen. So halt, wie kann man was machen? Wo gibt's Förderkulissen? Und so kommt manchmal eins zum anderen. Und das ist einfach so eine wunderschöne Erfahrung, wenn man sich den Menschen hingegenüber öffnet, kommen so Effekte, die man überhaupt nicht plant. Genau, und aus diesem Nachhaltigkeitsgedanken ist jetzt dieser Resilienzgedanke mit dazugekommen, weil wir einfach wissen oder gesehen haben, es braucht diese resilienten Infrastrukturen. Und wenn wir über die Modernisierung, über die neue Rolle öffentlicher Bibliotheken nachdenken, in anderen Ländern ist das völlig normal. So, in Deutschland muss es kommen. So.
Ist es völlig normal, dass man solche resilienten Räume schafft?
Sie da sind Bibliotheken automatisch mitgedacht. So, ich habe zum Beispiel erfahren, mir wurden auch die Dokumente geschickt, leider waren die auf Japanisch. Mhm. Öffentliche Bibliotheken in Japan sind Teil des Katastrophenschutzes. Mhm. Von vornherein mitgedacht. Mhm. In den USA, in dieser riesen Hitzewelle, West-USA, West-Kanada, vor 3-4 Jahren, wo es noch nachts 43 Grad waren öffentliche Bibliotheken, vor allem im ländlichen Raum, häufig die einzigen Orte mit einer Klimaanlage. Mhm. Und die haben einfach 24/7 die Räume aufgemacht, damit Leute, vor allem ärmere Schichten sind ja davon betroffen. Mhm. Genau, dann haben die sich einfach 24/7 in der Bibliothek aufgehalten. Gleichzeitig gab es da aber Informationen zu, was passiert hier gerade. So, das ist Klimawandel, Leute. Mhm. Und wenn wir uns nicht ändern, wird das hier unser Alltag. Und da haben die halt beides miteinander verknüpft. So, die klassische Rolle öffentlicher Bibliothek, Informationen und gleichzeitig Schutzraum. Da sind wir in Deutschland halt noch entfernt von. Aber wenn wir einmal die Chance haben, eine Bibliothek umzubauen, das passiert vielleicht alle 30, 40 Jahre, müssen wir es jetzt reindenken, sonst machen wir einen Fehler.
Okay, das war jetzt also dieser Ausflug in die Nachhaltigkeitsziele. Dann kommt ja noch dieser Begriff Gemeinwohlbilanzierung hier mit rein. Und den haben wahrscheinlich auch noch einige Leute nicht gehört. Also was ist eine Gemeinwohlbilanzierung? Was hat sie mit Nachhaltigkeit zu tun?
Die Gemeinwohlbilanzierung hat, glaube ich, so ungefähr alles mit Nachhaltigkeit zu tun. Das ist vielleicht die 17 Ziele der Vereinten Nationen nochmal irgendwie in eine praktischere Form gegossen. Die Gemeinwohlbilanzierung hat so eine Matrix mit 20 Feldern. Und da geht es auch zum Beispiel um die Frage Demokratisierung der Arbeitsprozesse, Lieferketten, wo kommen unsere Ressourcen her? Und diese Matrix, hinter jedem Feld stehen zum Beispiel sehr konkrete Fragen. Praktisch, guckt ihr in eure Lieferketten rein, wisst ihr, wo die Ressourcen herkommen?
Also die stellen quasi an dich, an euch als Bibliothek diese Frage. Wie nachhaltig seid ihr in Punkt 1, 2, 3, Exakt. 4 aufgestellt?
Mit Fragen, die sehr konkret werden können. Hm. Wo wir aber gemerkt haben, die haben es so richtig in sich. Die gehen so in die Tiefe, dass wir das phasenweise kaum gut bearbeiten können. Oder wir haben da schon gemerkt, eine Gemeinwohlbilanzierung ist ein Prozess, den man eigentlich in der Theorie alle 2 Jahre macht. Aber die Analyse, die geht so tief in die Strukturen der Institution rein, dass wir das niemals alle 2 Jahre leisten können. So, wir denken gerade so alle 5 Jahre. Gleichzeitig sind ja Veränderungsprozesse im öffentlichen Dienst sowieso langsam, dass man nach 2 Jahren eh keine große Veränderung hat. Und deswegen ist so diese Gemeinwohlbilanzierung ist einerseits ein richtig intensives Analysetool, so nach innen hinein. Hinter diesen Fragen stecken aber auch Fragen der Organisationsentwicklung. Wenn wir zum Beispiel in der Frage, wo kommen eure Ressourcen her? Oder wo kommen die Ressourcen eurer Zulieferer her? Wenn wir da besser werden müssen, wollen, oder eigentlich muss man da besser werden, müssen wir unsere Arbeitsprozesse entsprechend umstellen, was dann wieder Frage der Organisationsentwicklung ist. Da steckt ein riesen Reporting hinter. Und in dem Prozess sind wir noch. Und wir wollten eigentlich schon letztes Jahr fertig sein, merken aber, dass wir noch einen guten Weg finden müssen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wir müssen dieses auch sehr große Gebilde auf unseren Alltag ein bisschen runterdampfen. Ist ja häufig so, dass wenn man was zum ersten Mal macht, will man es richtig gut machen. Wir merken aber, dieses richtig gut überfordert uns. Wir müssen also das ein bisschen runterdampfen, sind aber in statistischen Auswertungen, wie wir haben einen jährlichen Etat, wie ist der verteilt und in welche Bereiche gehen die Gelder rein und wie sind diese Bereiche zu bewerten? Sind die erstmal unbedenklich aus Gemeinwohlbilanzierungssicht? Sind die okay? Sind die mittelmäßig oder sind die mal so richtig schlimm? Und um dann zu gucken, wie können wir diesen Bereich richtig schlimm, wie viel Geld steckt da drin und wie können wir den besser machen?
Also richtig schlimm wäre, was du ja schon gesagt hast hier, dass ihr wahnsinnig viel heizt zum Beispiel hier drin.
So, zum Beispiel halt. Ne? Und genau, dann hat man so eine Analyse und dann guckt man, wo sind die Hebel? Wo kann man was besser machen? Heizen ist natürlich nichts, was man schnell ändert. Große Frage aber, die ganz viele Bibliotheken betrifft, Foliierung der Medien. Praktisch alle Bücher bekamen mal so einen Schutzumschlag, um die Bücher zu schützen. In den letzten Jahren hat sich daraus so eine Debatte, so eine kontroverse Debatte entwickelt, nicht nur in Pankow, sondern ich denke mal im gesamten Bibliothekswesen, öffentlichen Bibliothekswesen. Macht das Sinn? Weil wenn man da einen Schutzumschlag rummacht, sind diese Bücher eigentlich Restmüll und nicht mehr Papiermüll. Denn daraus würde eigentlich der Arbeitsschritt erfolgen, man müsste den Buchblock trennen von den Papierseiten. Dann kann man wieder Restmüll und Papiermüll machen. Halt, oder man lässt die Foliierung sein. Dahinter steht dann die Annahme, Bücher sind sowieso Verbrauchsgut und nach 5 Jahren ist ein Kinderbuch sowieso zerschlissen. Wenn aber eine Bibliothek vielleicht einen Medienetat von 5.000 Euro hat, was extrem wenig ist, das gibt's aber, dann haben natürlich Bücher nochmal einen ganz anderen Wert. Deswegen müssen da, das würde auch in der Gemeinwohlbilanzierung, würde sich das sehr deutlich zeigen, die wäre für jede Bibliothek anders. Wir als größeres System können Dinge anders bearbeiten, anders lösen als eine kleine Kleinstadtbibliothek. Die wäre wahrscheinlich in einigen Dingen besser als wir, weil die Wege kürzer sind, Dinge zu lösen, hat aber weniger Ressourcen, wo wir mehr Ressourcen hätten, andere Fragen besser zu lösen.
Ja, spannend. Und dann würde ich aber gerne noch wissen, wer stellt diese Fragen? Also welche Organisation sitzt denn dahinter? Wem beantwortet ihr diese Fragen gerade?
Es gibt nicht die eine große Organisation. Wir arbeiten gerade mit einer Gruppe, die arbeiten ehrenamtlich praktisch für diesen Gemeinwohlprozess. Die kriegen da auch Geld für, so jetzt von unserer Seite, aber die arbeiten da ehrenamtlich. Das ist im Grunde eine Art soziale Bewegung, wenn man es so will.
Wie heißen die?
The Economy for the Common Good, genau. Aber so praktisch, die Gemeinwohlbilanzierung ist eine Art soziale Bewegung, die halt sagt, oder die halt den großen Hebel praktisch in der sozialökonomischen Veränderung sieht, nicht nur in der ökologischen. Ne? Sonst machen wir alle CO2-Bilanzen, kaufen Zertifikate und gut. Und die Gemeinwohlbilanzierung sagt aber, wenn wir in der nachhaltigen Zukunft aufwachen möchten, müssen wir an ganz vielen Hebeln wirklich ganz tief arbeiten. So, und die Gemeinwohlmatrix, diese Fragen hinter der Gemeinwohlmatrix, liefern die Grundlage dafür. Und die Menschen, die praktisch, denen wir diese Fragen beantworten, die uns unterstützen auf diesem Prozess, die können dann auch diesen Prozess beurteilen, die sind dafür ausgebildet, können da so ein Monitoring machen und geben uns dann einen Stempel von wegen, hier ist alles erstmal richtig gelaufen, ihr habt so und so viele Punkte von 1000 halt. Ich glaube, noch niemand hat 1000 erreicht. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, das sagen die auch, ist doch völlig okay, erstmal niedrige Punkte zu haben, weil es geht ja darum, beim ersten Prozess erstmal die Potenziale auszuloten. Es ist jetzt kein großes Wirtschaftsunternehmen, was dahinter steht und sich eine goldene Nase verdient.
Ja, also aber es gibt sozusagen verschiedene Organisationen, die das machen, Regionalgruppen. Okay. Und das heißt, man geht zu denen hin und sagt so, hallo, können wir das zusammen machen? Wie geht das?
Der ganze Prozess ging so los. Wir haben 2020/21 im Rahmen von einem Förderprojekt der Kulturstiftung des Bundes CO2-Bilanzen in Kultureinrichtungen, haben wir unsere erste CO2-Bilanz gemacht, um überhaupt da mal einen Start zu setzen. Die Kulturstiftung des Bundes hat da in den letzten Jahren sehr großen Fokus drauf gehabt. Wie kann man Kultureinrichtungen praktisch zu Leuchttürmen der nachhaltigen Entwicklung machen? Und da waren wir Teil von diesem Projekt, haben eine CO2-Bilanz gemacht, haben dann aber relativ schnell gesehen, das ist ja irgendwie nur ein Teil der ganzen Lösung. Und dann sind wir halt in diesem ganzen Prozess drauf gekommen, okay, es gibt die Gemeinwohlbilanzierung. Und in diesem ganzen großen Nachhaltigkeitsuniversum kann man im Grunde sagen, eine CO2-Bilanz ist ein Teil des Gemeinwohlprozesses. Wir sind dann auf die Humboldt-Uni zugegangen in Berlin, dem Institut für Bibliothekswissenschaften, mit Ulla Wimmer und haben gesagt, hey, habt ihr mal Lust, in einem Rahmen von einem Seminar für Bachelorstudies und Masterstudies mal diese Idee von Gemeinwohlbilanzierung, die eigentlich für Industrieunternehmen da ist, mal auf Bibliotheken umzudenken? Dann hatten wir da erstmal so praktisch ein Begleitheft für Bibliotheken entwickelt. Und mit diesem Arbeitsdokument haben wir uns dann praktisch für das nächste Förderprojekt der Kulturstiftung des Bundes beworben. Klimaneutrale Kulturveranstaltungen. Und da haben wir aber reingemacht, okay, klimaneutral reicht uns nicht. Wir würden gerne jetzt hier den Aspekt Gemeinwohlbilanzierung mit reinnehmen. Das ist der große Kontext, wo das herkommt. Aber es braucht erstmal diesen Vorlauf, halt, dass aus diesem Wirtschaftsdokument was auf den Kontext Bibliotheken umgebrochen wurde.
Okay, spannend, ja, weil was ich ja auch weiß, ist, dass ihr einfach auch die erste Bibliothek seid, die diesen Prozess durchgeht, was man jetzt versteht, warum, weil es eher für Unternehmen zu Beginn gedacht war und ihr im Prinzip jetzt einfach so das erste Beispiel werdet, an dem man sehen kann, wie das dann funktioniert. So, und also nochmal zusammengefasst, ihr müsst euch sehr viele Fragen stellen, die alle in die Richtung gehen, wo sind wir genau jetzt, auf welchem Standpunkt in der Nachhaltigkeit, und am Ende ist man dann schlauer und weiß, wo man welche Hebel sozusagen ansetzen kann, um da wieder was zu verändern. Man bekommt dann auch wahrscheinlich eine Hilfestellung, wenn ich das verstanden habe, von dieser Organisation, die sagt, okay, hier und da könntet ihr vielleicht noch was bewegen und was drehen.
Die bilanzieren uns auf jeden Fall praktisch, die geben uns dann so den Stempel, also auf welcher Stufe wir so eingeordnet werden, ne? Das geht über Prozentzahlen, ne? Dass man sagen kann, im Bereich Lieferketten sind wir vielleicht bei 0%. So halt, aber hier wären die Möglichkeiten, dass ihr besser werdet. Aber ich glaube, die Lösungen müssen vor allem aus uns selbst herauskommen, aus der Institution selbst herauskommen. Mhm. Und wir merken auch schon, wo ist unsere gläserne Decke der Verwaltung? Halt, wo sind Prozesse, die wir nicht mehr steuern können? Ja. Die merken wir leider relativ schnell. Aber auch das ist ja eine Analyse, zu sagen, okay, wenn wir hier weiterkommen wollen, muss im Grunde die nächsthöhere Ebene weitermachen oder mit an Bord geholt werden. Mhm. So, das ist auch eine super spannende Analyseebene einfach zu merken, wo sind die eigenen Grenzen, aber wo sind Graubereiche und wo können wir eigentlich besser werden ohne großen Aufwand.
Ja, in diese einzelnen Beispiele möchte ich ja noch reingehen mit dir. Dieses, was habt ihr da für Erkenntnisse jetzt schon? Wo wisst ihr schon, dass ihr euch verbessern könnt? Aber noch ein zweites Ding, noch einen zweiten Begriff, den du mir auch im Vorgespräch so reingeworfen hast, ist, dass es so eine internationale Bewegung der grünen Bibliotheken gibt, was ja auch irgendwie in dieses Thema mit reinschneidet. Wo finden wir Teile dieser Bewegung der grünen Bibliotheken und was macht diese Bewegung aus?
Die Bewegung, das sind Kolleginnen und Kollegen global. Halt in Deutschland gibt es das Netzwerk Grüne Bibliothek. So, das hat sich irgendwann 2018, 19 gegründet. Aus so einem internationalen Kongress heraus. Ne? Es gibt den World Library International Congress, der ist jedes Jahr. Und es gibt mal so Satellitenkonferenzen. Das heißt, das Thema Green Library, Grüne Bibliothek, ist international schon meines Wissens nach seit den 70ern da. Aber sehr starker Fokus auf Technik. Ne? Wie kriegen wir ressourcenschonendere Arbeitsprozesse oder ressourcenschonendere Gebäude hin. So ab den 90ern ging das so ein bisschen über in Richtung Programmarbeit. Kann man das Thema mehr auch in Veranstaltungsarbeit einbinden? Und jetzt in den letzten Jahren kommt das auch immer mehr so praktisch Arbeit mit Communities. Wie können wir mit Zivilgesellschaft arbeiten? Und das Bibliothekswesen, wenn man das so nennen kann, ist international ziemlich stark vernetzt. So, das ist wirklich eine Stärke dieser Szene, dass man Lust hat, Wissen zu teilen. Und auch auf einer breiten Ebene zu teilen halt. Und gerade jetzt diese neue digitale Gesellschaft gibt uns einfach die Möglichkeiten, uns international auszutauschen. Es gibt die Arbeitsgruppe NCULIP. Ich nenne es mal Nachhaltigkeit in Bibliotheken weltweit. Das ist auch ein eigenes Gremium. Das gibt den Green Library Award, wo halt auch inzwischen Bibliotheken preisgekrönt werden, die halt da Herausragendes geleistet haben. Dann gibt's in Europa eine Arbeitsgruppe, die EBLIDA-Arbeitsgruppe. Und da gibt's auch ein Abzweig Nachhaltigkeit oder Green Library und es gibt das Netzwerk Grüne Bibliothek, vor allem für den deutschsprachigen Raum, aber im Grunde hat inzwischen fast jedes Land in Europa oder jedes nationale Bibliothekswesen in Europa eine eigene Arbeitsgruppe zum Thema Grüne Bibliothek und über verschiedene Möglichkeiten vernetzt man sich da oder es gibt da noch immer wieder Kongresse europaweit, vor allem Südosteuropa ist da unglaublich weit so und unglaublich aktiv, Rumänien, Kroatien ist glaube ich, nicht offiziell Südosteuropa. Aber es ist unglaublich spannend, mit welcher Leidenschaft Kolleginnen und Kollegen da vorgehen. Das ist überwiegend persönliche Leidenschaft. So, wir müssen noch aus dieser persönlichen Leidenschaft raus in die DNA der Institution. So, das muss so der nächste Schritt sein. Aber ich hätte gerne mal eine Landkarte europaweit, wo die ganzen Aktionen, die Bibliotheken machen im Bereich Nachhaltigkeit. Und ich glaube, dann hätten wir ein riesiges, also erst dann würde uns bewusst werden, was das für eine Bewegung ist.
Okay. Jetzt würde ich aber gerne genau zu dem Punkt kommen, in dem wir vorhin schon mal kurz reingeguckt haben. Ihr findet gerade heraus, wo sind wir eigentlich schon nachhaltig besonders gut? Wo hakt es noch? Wo können wir uns noch verbessern? Also was habt ihr in dem Prozess, der ja noch läuft, hast du gesagt, da im Moment schon rausgefunden? Also was würdest du sagen, war vielleicht eine erfreuliche Erkenntnis oder Mehrzahl Erkenntnisse?
Eine erfreuliche Erkenntnis ist im Bereich der, klingt jetzt vielleicht ein bisschen pauschal oder plump, aber im Bereich der Arbeitsverhältnisse, der Absicherung der Arbeitsverhältnisse, stehen wir, öffentlicher Dienst, ziemlich gut da. So, auch wenn das einige Leute manchmal anders empfinden, aber praktisch mit einem globalen Blick haben wir gute Arbeitsverhältnisse, die abgesichert sind. Das ist ja so der Vorteil und die Herausforderung der Gemeinwohlbilanzierung gleichzeitig. Da ist der globale Blick. So, und aber auch mal gut, sich einzubetten in deutsche Verhältnisse, dass wir global immer noch sehr, sehr gut dastehen. Das ist schön zu hören, ist auch immer ein ganz gutes Argument. Wo wir nicht so gut dastehen bisher, sind so Demokratisierung der Arbeitsprozesse. Ist auch echt ein schwieriges Thema. So, gerade in der
Kannst du genau sagen, was das da ist?
Na, wenn wir, wie beschreibe ich das, als Institution, die sich seit im Grunde 8 Jahren in so grundlegenden Veränderungsprozessen befindet, haben wir natürlich mit vielen Widerständen zu kämpfen, auch von Kolleginnen und Kollegen heraus. Ne? Wir haben hier Kolleginnen, die seit 30, 40 Jahren im Job sind, den Job top machen, aber in diesen Job gegangen sind, weil sie eher mit Büchern arbeiten wollten. Und jetzt kommen neue Leute, die sagen, so arbeiten mit Menschen, Communities, halt, das ist ein Stressmoment für viele. Und dann gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, eigentlich ist das nicht mein Job. Oder deswegen bin ich nicht in diesen Job gegangen. Aber natürlich wechselt man 6, 7, 8 Jahre vor Rente selten nochmal den Job. Sondern da versuchen wir dann irgendwie einen Weg zu finden, dass man sagen kann, okay, hier ist dein Arbeitsfeld, wir müssen dich ein bisschen mitnehmen in die Veränderung, aber wenn wir, glaube ich, eine demokratische Abstimmung gemacht hätten vor 8 Jahren, wollen wir diesen Prozess starten, wäre dann klares Nein gekommen. Hätten wir vor 5 Jahren eine Abstimmung gemacht, wollen wir diesen Lebensmitteltauschkühlschrank haben, wäre dann Nein gekommen, weil da zu viele Unsicherheiten drin sind und noch zu viel so die Frage dahinter war, ist das der richtige Weg? So, das ist das, was mein Learning ist, dass Transformationsprozesse schon einen Rahmen brauchen und schon eine Hierarchie brauchen. Deswegen sind wir aber in der Gemeinwohlbilanzierung da gerade nicht sehr stark. Genau, das ist eine so eine Erkenntnis aus der Gemeinwohlbilanzierung. Wo wir relativ gut sind inzwischen, ist aber wirklich vielleicht nicht die Lieferketten-Sache, aber da, wo wir einkaufen. Wir haben das Ziel 100% nachhaltige Beschaffung beim direkten Einkauf, nicht in die Lieferketten, praktisch nochmal beim Vertragspartner.
Kannst du diese Lieferketten mal beschreiben? Sieht denn das aus für Bibliotheken?
Klassisches Beispiel Buch. Wo kommt das Papier her für die Verlage? Oder wo kaufen die Verlage ihre Bücher? Wer produziert diese Bücher? Wo kommt das Papier her? Wo kommt die Chemie her? Was ist da drin? Und wenn wir eine große Marktmacht hätten, könnten wir natürlich sagen, hallo Papierfirma XY, wenn ihr die Chemie noch nutzt, dann kaufen wir eure Bücher nicht. Die Marktmacht haben wir nicht. Wir sind da eher am kürzeren Hebel. Aber wenn es um Möbeleinkauf geht, was wir immer stärker machen, wir gestalten ja die Räume um für die Menschen, dass da immer mehr Menschen sich aufhalten können. Die Umgestaltung der Böll vor ein paar Jahren, da konnten wir Nachhaltigkeitszertifikate einfach als nicht gesetzt, aber so Firmen wurden bevorzugt, je nachhaltiger sie wirtschaften oder je mehr Nachhaltigkeitszertifikate die halt mit ihren Möbeln mitliefern konnten. Und da haben wir in den letzten Jahren auf jeden Fall einen guten Job gemacht.
Okay, also das ist das. Und ja, bei Büchern glaube ich es auch, ne, dass du dann verschiedene Hersteller hast. So, wenn ich gucke manchmal in meine Bücher vorne hinten rein und dann steht da immer gleich, das ist nachhaltiges Papier und so weiter und so fort. Das heißt, es machen ja schon relativ viele, aber offenbar nicht alle.
So. Nee, offenbar nicht alle. Und wir haben auf jeden Fall nicht die Marktmacht, auch als Bibliotheken. Und wir dürfen uns da auch nicht zusammenschließen, sonst bilden wir ein Konsortium halt. Deswegen, was wir machen, wir arbeiten mit lokalen Buchhandlungen zusammen und sagen da, wenn möglich, kommt bitte mit Fahrrad oder bitte kommt nicht mit eurem Dieseltransporter, um 20 Bücher abzuliefern. Da gehen wir mit den Buchhandlungen ins Gespräch. Aber ich glaube, das machen auch die allerwenigsten, weil wir wirklich lokal gucken, wo sind unsere Buchläden.
Ja, also das heißt, ihr geht über Buchläden bei euren Bestellungen, wo auch ich normalerweise mein Buch bestellen würde.
Genau, da kommen wir auch in der Gemeinwohlbilanz gut weg. So eine lokale Beschaffung. Wir geben nicht 100% unseres Medienetats dort aus. Das dürfen wir nicht. Es sind unterschiedliche Beträge im vierstelligen Bereich. So, und dann schließen wir Verträge mit einzelnen Buchhandlungen und sagen, bitte beschafft uns für den Kinderbestand die und die Sachen. Das macht es uns einfacher, weil wir nicht die Arbeitsressourcen reingeben müssen. Halt, wir können da Arbeit sparen und wissen, für eine Buchhandlung ist das kein großer Aufwand. Einfach, wenn da die nächste Reihe von Warrior Cats kommt, dann kriegen wir das einfach. So halt, und die kriegen ein bisschen Geld, um als Standort da zu bleiben. Das ist auch eine bewusste gesellschaftspolitische Entscheidung, Buchläden mit zu unterstützen.
Okay, verstehe. Also ihr habt da jetzt sozusagen schon gelernt, wo ihr gut seid, wo ihr noch nicht so gut seid, wo es Aufholbedarf gibt. Gab es noch irgendwas, was dich auch sehr erstaunt hat, wo du dachtest, oh krass, noch nie so darüber nachgedacht?
Den ganzen Prozess eigentlich. Gestartet bei der CO2-Bilanz. Die erste war ein ziemlicher Akt, die erste zu erstellen halt, aber überhaupt mal mit so einem Blick auf die eigene Infrastruktur zu gucken, aufs eigene Haus zu gucken. Wie wird hier eigentlich Strom verbraucht? Wie ist das mit den Heizungen? Was kann man besser machen? Gibt schon mal einen ganz, ganz anderen Blick. Echt nochmal einen guten, erweiterten Blick, der uns jetzt bei den Umbaugesprächen richtig gut hilft. Und mit der Gemeinwohlbilanz ist es super ähnlich, ne? Zu gucken, wo sind unsere Hebel? So, was können wir wirklich machen? Wo können wir Allianzen bilden, um irgendwas zu bewegen? Halt, das ist der Prozess, der gerade so im Kopf entsteht. So, okay, wir haben vielleicht nicht die Macht hier, aber wir haben die und die Kooperationspartner, vielleicht kann man das mal angehen. Vielleicht kann man da in die lokale Bezirkspolitik ein bisschen arbeiten und da einen Beschluss der BVV erwirken gemeinsam halt. Aber das ist super kleinteilig, das merken wir auch. Und es wird ein jahrelanger Prozess, also das ist auch die Grundidee der Gemeinwohlbilanz. Wir werden die niemals abschließen. Wenn wir den Prozess einmal beendet haben, fangen wir den in ein paar Jahren wieder an, gucken, wo sind die Verbesserungen, gucken, wie viel Energie haben wir wo reingegeben, um null Output zu haben. Aber wo haben wir in Prozesse Energie reingegeben und haben viel mehr erreicht, vielleicht auf einmal?
Mhm. Du hast mir es auch eben gerade schon beim Gang durch die Bibliothek erzählt. Das alles läuft ja darauf hinaus, dass ihr das Gebäude hier für eine ganze Weile wahrscheinlich schließen müsst, um dann eben diese ganzen Sanierungen und Umbaumaßnahmen zu machen. Also du hast ja schon gesagt, irgendwie mit PV und Dachbegrünung und was ihr da alles braucht. So. Und was denkt ihr da jetzt schon, was sich dann alles ändern wird?
ich muss erst mal sagen, denn noch ist da nichts unterschrieben, noch sind alles Gespräche. Ich bin optimistisch, aber noch ist nichts unterschrieben. Deswegen muss ich da erstmal ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Aber im Grunde bauen wir auch mit den Erfahrungen aus dem Bereich Nachhaltigkeit, CO2-Bilanz, Gemeinwohlbilanzierung, die Erfahrungen, die wir jetzt haben, die fließen da alle ein. So, also nicht nur, es geht auch darum, ne, soziale Infrastruktur, Räume schaffen für die Menschen. Wir denken halt denken sehr konkret über diesen Dachgarten nach auf unserem Flachdach. Einerseits für die Menschen, andererseits aber auch für das Regenwassermanagement und auch Flächen, die nicht begehbar sind, ein bisschen lokale Biodiversität fördern. Auch das kann dann wieder ein super Lernraum sein für Kita, für Schulklassen, für Grundschulklassen. Immer zu schauen, wo sind Kombinationen möglich, wo sind Synergien möglich. Wir wollen den Keller mit ausbauen. Gerade ist der Keller halt ein Keller. Da möchten wir einerseits so einen Hitzeschutzraum für Hitzesommer. Es ist ja relativ klar, was in Berlin passieren wird. Wir versuchen, diesen Umbau vom Jahr 2050 her zu denken. Jetzt ganz plakativ gesagt, diese Bibliothek muss im Jahr 2050 noch modern sein als Infrastruktur. Bis ins Jahr 2070 oder so. Das heißt aber, wir wissen, was in Berlin auf uns zukommt, punkto Extremwetter, Hitze und Niederschlag. Und deswegen denken wir einen Hitzeschutzraum mit, der dann 24/7 auf ist bei Bedarf. Wir denken aber auch im Keller an Bandproberaum. Es gibt kaum Bandproberäume hier, die man dann einfach mieten kann. Dann haben wir ein bisschen lokale Musikszene. So, wir denken auch Richtung Bühne für freie Szene, für freie Künste. Dass man einfach die Räume möglichst flexibel denkt und möglichst auch in Communities denkt. Wie können wir diese Räume weitergeben? So, ne? Wir sind die Infrastruktur und geben gern Teile unserer Räumlichkeiten weiter an Gruppen, die es gerade brauchen. Und deswegen ist auch Flexibilität einer der zentralen Bausteine. Deswegen ist der Grundgedanke, wenn man Bibliotheken heute baut, baut man die möglichst flexibel. Aber was heißt das? Einige Bibliotheken lösen das mit einem großen Vorhang von der Decke. Ich habe aber auch bei Cradle to Cradle gelernt, es gibt inzwischen Wände nach Lego-Prinzip, große Holzbausteine. Die klickt man so aufeinander, dann sind die stabil und dann kann man da innerhalb von einem Tag eine Wand reinziehen.
Um einen Raum zu schaffen für irgendeine Gruppe, die sich dann da trifft, und dann ist das eine Nachbarschaftsgruppe, die da irgendein Projekt.
Ich würde es ein bisschen langfristiger sehen, aber wenn wir merken, wir brauchen vielleicht eine Trennung, weil es dann doch irgendwie zu laut ist, könnte man vielleicht über so ein Holz-Riesen-Lego-Baustein-Prinzip einfach nochmal so einen Raum reinziehen. Ist jetzt super einfach gedacht. Aber wir müssen in diese Richtung Flexibilität denken. Und was noch so ein richtig geiles Projekt ist, ich hoffe, das kommt. Vor ein paar Jahren wurde beim Goethe-Institut Südosteuropa, haben die mit Buchregalen aus Pilzmyzel experimentiert. Und ich glaube, das wäre eine unglaublich kosteneffiziente Sache, aber sich mal über so eine Woche so ein Buchregal wachsen zu lassen, wie man es gerade braucht, was am Ende ja einfach verrotten kann, wieder, ne, praktisch Kreislaufwirtschaftsgedanke, auch einer der zentralen Ziele unserer Gesellschaft muss ja so sein, das wäre noch so ein Riesending eigentlich.
Okay, also es gibt tausend Gedanken, was man verändern könnte. Man muss am Ende, ne, höre ich raus, drauf hoffen, wie viel Förderung kriegt ihr denn auch da konkret rein? Was könnt ihr denn alles umsetzen und verändern? Aber es wird auf jeden Fall eine Veränderung geben. Das einzig Blöde daran ist, was ich schon gehört habe, ist, dass ihr dann relativ lange schließen müsst. Mhm. Ich glaube, das ist dann schon erstmal ein Verlust, wahrscheinlich für die Nachbarschaft, für die Community hier vor Ort, aber es wird dann.
Na, wenn das so kommt, wir möchten natürlich irgendwie mit Ausweichstandorten hier sein. Dann ist es halt zwei, drei Jahre vielleicht eine Bibliothek im Container.
Ja.
Oder hier ist ja auch Leerstand an Gewerbeflächen. Dann ziehen wir halt da irgendwo rein. Es ist schon ein großes Ziel, hier nicht zu verschwinden, weil sonst fangen wir in drei Jahren wieder von vorne an mit der Community-Arbeit. Also ich bin nur optimistisch, das kriegen wir hin, hier nicht völlig von der Bildfläche zu verschwinden.
Aber es klingt auch gar nicht so falsch, wenn man an Ausweichstandorten unterwegs ist und dann nochmal die Bibliothek an anderen Orten wieder sichtbar macht und sich auch da nochmal wieder ein neues Publikum aufbaut, kann das sicherlich auch für die Zukunft gar nicht so schlecht sein.
Absolut. Es stellt auch die spannende Frage, was nehmen wir denn eigentlich mit? Also was brauchst denn an den Ausweichstandorten? Ne?
Brauchen überall wir einen Kühlschrank.
Genau. Ganz doof gesagt, ich meinte ja vorhin zu dir halt, dass die Sachmedien gerade so richtig abschmieren, so von der Ausleihe her.
Also Sachbücher sozusagen werden im Moment weniger ausgeliehen.
Immer weniger. Ja. Ist Tatsache eine fast dramatische Entwicklung. Machen wir das dann? Weil die Ausweichstandorte werden wahrscheinlich nicht so viel Platz anbieten wie der Standort jetzt. Und dann die Frage, wie groß bauen wir dann den Sachbuchbestand wieder auf, wenn wir dann wieder in ein neues Gebäude einziehen sollten. Mhm. Da sind so noch so ein paar super strategische Fragen dahinter, die dann auf einmal so eine Beschleunigung bekommen.
Okay, ja klar. Dann schauen wir noch mal drauf. Ihr guckt gerade hier bei euch im Haus, wie können wir hier nachhaltiger werden? Aber die spannende Frage ist ja auch, wie sehr können Bibliotheken uns als Gesellschaft helfen, nachhaltiger zu werden? Und du hast schon ganz viel angesprochen, also welche Potenziale hier sind, um sozusagen der Gesellschaft bei dieser Transformation zu helfen. Du hast es gesagt, ne, Leute wollen gerne nachhaltiger sein, aber ne, ihnen fehlt da irgendwie eine Infrastruktur und was weiß ich was. Welche Potenziale siehst du da gerade noch? Wie können Bibliotheken noch mehr uns unterstützen?
So ein bisschen Next-Level-Potenzial wäre halt, nach draußen zu gehen oder auch praktisch außerhalb der eigenen vier Wände zu agieren. Da sind wir gerade am Anfang. Aber wir als Böll hatten 2024/25 eine Veranstaltungsreihe, wo es auch darum ging, leider nur konzeptionell, aber hier im Kiez ein Tiny Forest mit zu pflanzen. Halt. Eine große Kooperation wäre da nötig gewesen, auch mit dem Grünflächenamt. Es kam nicht so weit, aber ich glaube, da sind so unsere Hebel nochmal. Ne? Wir haben so eine Art Scharnierfunktion zwischen Zivilgesellschaft und öffentlicher Dienst. Wir haben eher den kurzen Draht zum Beispiel in die Grünflächenämter oder in andere Ämter. Und ich habe das noch nicht abgeschrieben, dass man nochmal so ein Projekt aufsetzt.
Können wir nochmal ganz kurz, wenn jemand noch nicht das Wort Tiny Forest gehört hat, kurz sagen, was ist ein Tiny Forest?
Soweit wie ich das weiß, ist ein Tiny Forest vor allem so ein Community-Projekt, da es eine Gruppe von Menschen, die sich selbst zusammenfindet, die einfach Interesse hat, in ihrer Nachbarschaft, da wo Grünflächen sind, vielleicht auch Brachflächen sind, gemeinsam Wald pflanzt. Auf einer kleinen Fläche. So, also keine riesen Kiefernwälder, sondern einfach irgendein kleines Areal, vielleicht, weiß ich nicht, 20 mal 30 Meter.
Halt 30 es gibt mal. Sogar Nano-Forest-Projekte, also noch kleiner. Also es gibt eine Gruppe in Berlin, die sagen, einfach nur ein schmaler Grünstreifen. Ja. Nehmen wir, machen wir. Machen wir da quasi das, was der Tiny Forest in etwas mehr Metern, Quadratmetern macht, kann man auch hier umsetzen. Mhm. Ja.
Und das wäre so ein bisschen, also ich fände es einfach großartig, ne? Was häufig Zivilgesellschaft braucht, ist der Kontakt in die Ämter, den hätten wir. Und wir könnten dann wiederum einfach die Veranstaltung machen, Kooperationspartner sammeln halt und vielleicht auch den Bezirk helfen, so ein kleines Problem mitzulösen. Ne? Also da könnte man eine Win-Win-Win-Situation schaffen.
Weil für die Bezirke es schwierig ist, diese Grünflächen alle gut zu pflegen und zu bespielen. Und du kannst dann sagen, als Bibliothek oder als Nachbarschaftsinitiative, Bürger, wir kümmern uns um diese Grünflächen.
Zum Beispiel, genau. Man könnte auch über Entsiegelung nachdenken. Auch das, es gibt ja schon mehr oder weniger klare Ziele bezüglich und auf Senatsebene. Die werden nicht eingehalten, häufig, weil die Arbeitsressourcen fehlen. Und da könnte man auch wieder so ein Kooperationsprojekt machen. Oder was wir auch noch als strategischeres Ziel haben, das wäre auch Teil des Umbaus. Ne? Wir möchten gern Gieß den Kiez unterstützen. Wir wissen, es gibt einige wenige Leute hier in der Nachbarschaft, die gießen die Bäume.
Auch das kurz zur Erklärung für alle, die vielleicht das in Berlin nicht wissen oder auch nicht aus Berlin sind. Es gibt sozusagen Gieß den Kiez. Da ist tatsächlich alle öffentlich zugänglichen Bäume, Straßenbäume sind dort auf einer öffentlichen Karte zu sehen. Du kannst dann einen Baum, kannst Baumpate werden und sagen, hier, das ist mein Baum, den gieße ich. Und dann kommt ihr aber, weil dann sagen Leute, ja, wo soll ich denn das Wasser herkriegen dafür? Ne? Ich renne doch nicht in den vierten Stock hoch und hole dann das Wasser. Also Und da habt ihr jetzt quasi den Gedanken.
Genau, das hat sich so ein bisschen ergeben, weil Leute auf uns zukamen, hey, können wir euer Wasser nutzen? Und wir sagen natürlich ja. So, das ist eher die Frage, wie kriegen wir das für die Leute nochmal vereinfacht? Kriegen wir dann bei einem hoffentlich Umbau ein paar Wasseranschlüsse draußen hin?
Halt. Oder eine öffentliche Regentonne.
Oder punkto wieder Resilienz, Wasserbrunnen halt. Also praktisch Wasserbrunnen, die man per Hand bedient, die dann eh wichtig wären, wenn der Strom ausfällt und damit auch die Wasserversorgung, aber auch dann genutzt werden können, weil es ist natürlich nicht so klug, frisch aufbereitetes Trinkwasser zu nehmen, sondern Regenwasser oder auch Brunnenwasser. Genau so. Und so könnte man wieder mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen und wieder die Idee, unsere Infrastrukturen so umzustellen, dass Leute nachhaltiger agieren können. Ich glaube, da kann man das Beispiel, glaube ich, ganz gut nachvollziehen.
Genau, weil ihr sozusagen die Connections habt in die Verwaltung hinein. Ihr habt die Connections zu den Menschen, die gerne agieren wollen und könnt da eine Schnittstelle sein, könnt den Ressourcen zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Wasser und dann einfach helfen, um hier an den Stellen, wo es nötig ist, in Hitzesommern zum Beispiel, des Stadtgrün was zu machen. Und Tiny Forest in Klammern, das ist so ein cooles Thema. Schaut's euch mal an. Also als ich das erste Mal ein Video dazu gesehen habe, wie das ganze Konzept funktioniert von Tiny Forest, war ich auch ganz baff. Im Prinzip wird da einfach nur geguckt, wie funktioniert ein Wald? Welche Pflanzen interagieren sozusagen miteinander, begünstigen sich gegenseitig und die pflanzen wir dann quasi, weil die dann auch eine größere Chance haben zu wachsen. Mhm. Ja, also das wird dann im Prinzip einfach imitiert, hat sich ein Japaner ausgedacht. Mhm. Und das wird schon an einigen Stellen in Berlin gemacht. Weiß ich nicht, bei mir in Pankow habe ich gesehen, im Hinterhof von der Schule oder von einem Seniorenheim und so gibt es das. Und die Bäume wachsen tatsächlich schneller, als wenn du so einen Solitärbaum irgendwo hinstellst. Das heißt, du hast viel schneller klimaresiliente Grünflächen, weil das einfach eine günstige Wachstumsbedingung sind. In den ersten Jahren viel Pflege, in Folge aber halten sich die Systeme sehr gut selbst. In Klammern, ich möchte unbedingt noch eine Podcast-Folge dazu machen.
Ja, das, also aus Bibliothekssicht, das Geile ist ja, dass wir sogar noch unseren Grundauftrag erfüllen, weil natürlich fließt dann auf einmal ganz viel Wissen und ganz viel Information zwischen den Menschen, aber auch die Menschen lernen dabei natürlich. Also jetzt habe ich gelernt, okay, interessant, die Systeme tragen sich selbst, wusste ich auch noch nicht.
Also der Pflegeaufwand in den ersten Jahren ist da, aber später ist das eine ziemlich resiliente Grünfläche.
Mhm. Genau. Das wäre einfach ein tolles Projekt. Hoffentlich setzen wir das irgendwann mal um. Also hier im Mühlenkiez gäbe es auf jeden Fall mehr als genug Flächen, die man aus meiner Sicht ein bisschen bewalden könnte.
Und es gibt einfach wunderschöne Beispiele, wo man sich das schon angucken kann, auch hier in Berlin. Und auch deutschlandweit entstehen da Sachen. Das ist sehr cool. Genau. Dann kommen wir nochmal zu der Frage, wie können Bibliotheken diese Wirkung entfalten, wenn es aktuell noch so ist, dass es noch Menschen gibt, die eine Bibliothek gar nicht betreten. Du selber hattest in deiner Kindheit, Jugend ja auch dieses Erlebnis. Du hast das Gefühl gehabt, oh, ich bin hier irgendwie falsch, ich habe irgendwas falsch gemacht, dann gehe ich lieber doch nicht wieder hierher. Mhm. Und es gibt es ja auch immer noch, dass Leute Bibliotheken nicht nutzen, weil sie sich irgendwie davon nicht angesprochen fühlen, gar nicht wissen, was für Angebote darin enthalten sind. In der letzten Podcast-Folge habe ich ja im Prinzip auch schon mit deiner Kollegin Susanne Schaller darüber gesprochen, wie man Bibliotheken einfach mehr zugänglich machen kann, mehr sichtbar machen kann. Aber was ist nochmal euer Gedanke dazu? Weil wenn ihr nachhaltiger sein wollt, bedeutet es auch, dass natürlich Menschen wissen müssen, dass es das hier gibt.
Mhm. Wir verlassen praktisch unsere eigenen Räumlichkeiten oder machen, ich sag mal, ungewöhnliche Formate, um auch nochmal Leute zu erreichen, Menschen zu erreichen, die halt auch noch dieses klassische Stereotyp haben. Ich meine, wir haben ja jahrzehntelang um dieses Stereotyp gekämpft. Also ich habe auch gelernt praktisch, es braucht genauso viele Jahre, Vertrauen wieder aufzubauen, wie Vertrauen abgebaut wurde. Genau, und dieses Vertrauen, diese Erfahrung, halt, das ist kein Ort, der mir irgendwas bringt. Ich glaube, die können wir bei Menschen nur verändern, indem wir andere Formate machen. Wir machen jetzt die Böll nicht unbedingt, aber andere Standorte machen die Döner-Dialoge. Das heißt, wir sind als Stadt mit Pankow in Dönerläden in Pankow unterwegs halt und machen dort Lesungen. Ich glaube, nächstes Mal wird gesungen. Es gab auch die Geschichte des Döners als Einstiegslesung. Oder wir sind bei einem frauengeführten Dönerladen gewesen, halt, was extrem selten ist, um an solchen Orten zu sein. Wir als Böll werden demnächst in der Eckkneipe gegenüber mal was gemeinsam machen mit der Eckkneipe. Ich glaube, nur über so eine ungewöhnlichen Formate gewinnt man Leute zurück, die wir verloren haben oder die auch noch nie an uns gedacht haben, weil sie halt das Bild haben, zurückgezogener Ort, dunkel, staubig und ich darf nicht reden. So.
Was passiert bei so einem Döner-Dialog?
Erstmal kriegen die Leute einen kostenlosen Döner. Allein deswegen ein Grund hinzugehen. Und dann passiert einfach viel. Ich war auch nur bei einigen wenigen bisher. Und die ich gesehen habe, es hat manchmal auch eher den klassischen Touch von einer Lesung. So, ich war bei einer Comic-Lesung mit dabei oder beim allerersten Döner-Dialog. Es ist schon dialogisch angesetzt, aber was vor allem halt den Reiz ausmacht, ist, dass es findet so immer 18, 19, 20 Uhr statt. Also Zeiten, in denen in Dönerläden hoher Andrang ist. Und das, was wir erreichen wollen unter anderem, ist, dass Leute einfach stehen bleiben oder sich den Döner holen, der dennoch auf Kosten der Stadt mit Pankow geht und dann einfach sitzen bleiben und dann ins Gespräch kommen und sagen, ah, Stadt mit Pankow, was ist denn das hier? Halt, warum seid ihr hier? Oder auch mit anderen Leuten ins Gespräch kommen. Und genauso nur ungewöhnlichen Formate sind es halt, die dann dazu führen, dass Leute uns wieder auf den Schirm bekommen.
Okay, cool. Wir kommen jetzt mal zu dem Teil, der sich Fazit nennt. Dieser ganze Prozess der Gemeinwohlbilanzierung, wie aufwendig ist denn das jetzt alles bisher gewesen? Was bedeutet das denn für euch? Du hast gerade schon gesagt, dauert länger, als ihr dachtet. Wie viele Stunden die Woche sitzt du daran und wie lange dauert das schon?
Da saßen jetzt mehrere Leute dran, halt. Auch eine Kollegin von mir, die jetzt nicht mehr in Pankow ist, hat den Prozess mit übernommen. Ich kann das gar nicht so wirklich betiteln, aber mein Eindruck ist, wenn eine Bibliothek das regelmäßig machen möchte, ist das eine eigene Stelle. Weil die Fragen so tief gehen halt, und das war der Anfangsaufwand, der ist so hoch, weil man muss so in die eigene Statistik rein und so auf einmal Daten zusammensuchen, die wir so gar nicht vorliegen haben. Mhm. Halt, die muss man dann kombinieren oder muss man in andere Ämter gehen. Und das ist, der Anfangsaufwand ist schon hoch. Aber wie bei der CO2-Bilanz, beim zweiten und dritten Mal
weiß man,
wissen wir, wie wir es machen.
Was. Man hat schon mal eine Tabelle angelegt und so.
Genau.
Und,
ja. Oder wir wissen, wenn wir Daten produzieren, das legen wir auch damit rein.
Ja.
Ich hoffe, dass ich dieses Jahr fertig werde.
Okay, ich drücke dir die Daumen. Und dann dieses Thema, lass uns mal was verändern. Hier, ich habe da eine neue Idee. Das ist ja sicherlich auch nicht immer so einfach, gerade weil ihr ja auch Teil der Berliner Verwaltung seid. Und man, du hast schon gesagt, man da auch manchmal so gegen Wände rennt. Warum lohnt es sich trotzdem, das zu machen?
Weil es Spaß macht, weil die Selbstwirksamkeit ziemlich hoch ist. Ich bin ja im öffentlichen Dienst groß geworden, deswegen weiß ich, dass Prozesse nicht so schnell laufen. Aber deswegen bin ich umso mehr begeistert, was wir in Pankow schaffen. Also mit dem Blick, ich bin jetzt seit 8 Jahren in der Heinrich-Böll-Bibliothek, wie sich diese Bibliothek verändert hat, wie sich generell in Pankow die Bibliotheken verändert haben, was wir an Zulauf haben von neuen Leuten, also wie viel Menschen zu uns mehr kommen in die Bibliothek. Halt, ich glaube, wir haben jetzt im letzten Jahr zum ersten Mal die 1 Million geknackt. Als ich angekommen bin, vor 8 Jahren waren wir, glaube ich, bei 600.000 Menschen im Jahr, 700.000, jetzt sind wir über 1 Million. Also wir merken, diese Veränderungsprozesse werden angenommen. Diese verstärkte Veranstaltungsarbeit, diese Umgestaltung der Räume. Und manchmal ist es großartig, hier in der Böll manchmal Spätschicht zu haben, bis 19 Uhr da zu sein und zu merken, die Bude ist rammelvoll und die Menschen sind auch unglaublich dankbar, hier sein zu können, nur ohne einen Cent zu bezahlen. Das gibt schon sehr viel Kraft für diese ganzen Prozesse, die sehr viel Kraft kosten.
Mhm. Kannst du ein Beispiel nennen, was für dich so ein Erfolg war von, da habe ich jetzt echt für, oder wir haben da echt für gekämpft und jetzt ist es da?
Ich glaube, was so zentral ist, ist für mich so diese Umgestaltung der Bibliothek durch Fördermittel, dass wir einmal wirklich die ganzen alten Regale, die phasenweise 60 Jahre alt waren und auch genauso aussahen, rausschmeißen konnten, den Bestand neu machen oder den Bestand mal aktualisieren konnten und einfach dieses ganze Konzept Anbietung des Raumes für die Menschen einfach mal extrem beschleunigen konnten. Das hätte sonst nochmal 10 Jahre gedauert, glaube ich, so Stück für Stück umzubauen. Und so war klar, wir mussten eine Entscheidung treffen. Wir haben jetzt so und so viel Geld, wir dürfen jetzt einmal umgestalten. Wir kaufen Regale für so und so viel Bücher und so viel CDs und der Rest ist Raum für die Menschen.
Hm.
Und das war eine ganz schön schwere Entscheidung, weil da einige Kolleginnen auf jeden Fall nicht sehr glücklich mit waren, zu sagen, maximal Platz für ca. 50.000 Medien, der Rest ist Raum für die Menschen. Was war eine gute Entscheidung, aber in dem Sinne war es eine gute Entscheidung, weil das jetzt, ne, praktisch Umstellung Infrastrukturen. So, wir werden nicht mehr so schnell ein Raum sein, der mit Büchern vollgestellt ist, sondern gucken eher, wie wir noch mehr Platz schaffen können für die Menschen. So, und so ist das in die DNA übergegangen.
Mhm. Und könnte man sagen, dass andere Bibliotheken jetzt sehr viel aus dem mitnehmen können, was ihr jetzt schon macht? Oder ist es eher schlau, wenn jede Bib allein diesen Prozess auch nochmal durchgeht, der Gemeinwohlbilanzierung?
Ich würde jetzt denken, sowohl als auch. Es gibt auf jeden Fall Dinge, die sind gleich oder sehr ähnlich. Oder wenn wir die dann fertig haben, die Gemeinwohlbilanz, müssen wir nochmal für uns runterbrechen. Was war viel zu tiefgreifend? Wo haben wir viel zu viel Arbeit reingesteckt, wo eigentlich klar war, das ist nicht zielführend? Und sonst muss eigentlich jede Bibliothek diesen Weg für sich selbst machen, weil das im Konzept der Gemeinwohlbilanz so angelegt ist. Aber jede Bibliothek hätte ein anderes Ergebnis. Genau, aber klar, die Arbeitsprozesse im öffentlichen Dienst oder die Arbeitsverträge im öffentlichen Dienst sind halt überwiegend gleich. So, da muss man jetzt nicht irgendwie extra Energie reingeben.
Was wären vielleicht so, wenn du jetzt schon mal sagen könntest, okay, die Handvoll Dinge, die du jetzt vielleicht im Podcast sagen würdest, okay, Bibliothek in irgendwo Süddeutschland, das ist ein richtiges Learning für uns und das könnt ihr auch machen?
Ich glaube, so ein wie heißt das, low-hanging fruit?
Ja.
Sind so diese Arbeiten mit den Zertifikaten beim Einkauf, also mit Eco-Labels beim Einkauf. Uns ist, glaube ich, allen nicht bewusst, wie viele Label existieren halt. Also da dachte ich mir, okay, da bräuchte es eigentlich eine Übersicht, um zu gucken, ne, im Bereich Möbel gibt's die und die Label. Wenn ihr da besser sein wollt, schaut nach Betrieben, die und diese Label mit anbieten. Das wäre auch so ein Prozess, den man später mal irgendwie denken müsste. Wir müssen das ja eh veröffentlichen, das ist eine Pflicht. Wie kriegt man daraus eine Art Checkliste hin, dass nicht alle diesen gewaltigen Aufwand haben?
Cool, ja. Und dann würde ich gerne noch von dir wissen, wenn du weltweit guckst, wie sich Bibliotheken mehr zu grünen, nachhaltigen Orten entwickeln, welche Ideen siehst du da, die dich sehr inspirieren?
Ich finde es unglaublich krass, was die Bibliotheken in Südamerika machen. Auch weil dann natürlich andere gesellschaftliche Verhältnisse existieren, so gesellschaftlichen im, oder die Gesellschaften im Ganzen nochmal ungleicher sind, auch mit puncto Armut und Besitz oder auch puncto Gesellschaften im Bürgerkrieg oder in ehemaligen Bürgerkriegsgesellschaften. Was dort in Kolumbien zum Beispiel passiert oder auch in Brasilien, was Bibliotheken dort machen, ist nochmal ein Gedanken, da müssen wir erst noch hin. Einerseits investiert die Regierung oder die Städte investieren dort unglaublich viel in moderne Bibliotheken. Das sind Tempel, so halt aus deutscher Sicht, wo ganz viel Richtung Digitalisierung gedacht wird, ganz viel Richtung breite Bildungsideale für breite Teile der Gesellschaft. Gleichzeitig aber auch, also ich denke da gerade an so ein Beispiel in Medellin, in Kolumbien, wo auch Grünflächen sofort so angelegt sind, dass sie durch die Nutzerinnen und Nutzer mitgestaltet werden können oder auch als Lerngärten angelegt sind. Oder auch sofort praktisch Ressourcenverbrauch, Müllproduktion, auch sofort ein zentrales Thema dieser gesamten Bibliothek darstellt. Neben dem Thema Traumabewältigung. Also das ist, da ist wirklich schon so ein ganz großer Bogen geschlagen zwischen dieser modernen Idee öffentliche Bibliothek und fast Richtung soziale Arbeit. Ich glaube, in die Richtung gehen wir auch. Auch mit dem großen Thema Demokratieförderung, was in Deutschland immer stärker kommt, Einsamkeit. Da sind die ein paar Schritte weiter und gepaart mit diesen neuen, unglaublich großartigen Bibliotheksgebäuden, bin ich schon ein bisschen neidisch.
Mhm. Und dann noch meine Abschlussfragen, die ich im Podcast hier so oder so ähnlich immer stelle. Du hast dich quasi hier in der Bibliothek oder allgemein für mehr Nachhaltigkeit in Bibliotheken eingesetzt. Ganz persönlich will ich noch von dir wissen, was bringt es dir, für deine Ideen ins Handeln zu kommen?
Ich glaube, ein bisschen einfach machen, Tatsache, und auch mal irgendwie so den Kampf mit der eigenen Courage überwinden, nicht so viel im Zweifeln sein. Ich habe auch angefangen, vor mehreren Jahren bei mir, da wo ich wohne, in der Seitenstraße, mich um zwei Bäume zu kümmern, mit zu bepflanzen, die zu bewässern, erst noch aus der vierten Etage immer runtergetragen, die Gießkannen. Das war auch ein super Sport. Bis dann irgendjemand, ich habe das Privileg, in der Genossenschaft zu wohnen, in der Genossenschaft gesagt hat, hier, du kannst auch den Gartenwasseranschluss nutzen, weil aufgefallen ist, da kümmert sich irgendjemand um die Bäume. So, und da hat man prinzipiell erstmal, viele Leute sind da eher positiv und fragen nicht, was ist denn das für ein Typ, sondern ach cool, du kümmerst dich um die Bäume, wie kann ich dir helfen? Das war so ein erster Punkt, so ein bisschen aktiver zu werden. Und sonst versuche ich Tatsache, relativ viel Energie hier in die Arbeit zu stecken und hier, ne, diese nachhaltigen Infrastrukturen zu denken und weiterzuentwickeln. Also da gebe ich relativ viel Energie rein.
Und die Frage war ja, was bringt es dir? Also was macht es mit dir?
Eine hohe Selbstwirksamkeit, ne? Auch zu sehen, wow, cool, das geht ja alles irgendwie mit viel Aufwand. Vielleicht auch so ein bisschen voller Pathos. Ich möchte auch in irgendwie 40 Jahren nicht denken, ach, hättest du mal. Oder wenigstens sagen, komm, du hast es versucht. Neben Millionen anderen Menschen hast du es auch versucht. Und wir können, glaube ich, unsere Nachbarschaften beeinflussen. Wir können, glaube ich, nicht die ganze Welt beeinflussen, aber wir können unsere Nachbarschaften beeinflussen, Leute mitnehmen, Leuten zeigen, komm, wir könnten uns das Gießen auch teilen. Du einmal die Woche, ich einmal die Woche. So haben wir halbe Arbeit. Hm. Ich glaube, das bringt mir das. So, ich freue mich natürlich, wenn Leute darauf anspringen. So, und Leute da sagen, cool, lasst euch, ich mach mit.
Okay. Und abseits vom Thema Nachhaltigkeit und Bibliotheken, gibt es eine Idee, die dich auch noch begeistert, wo du sagst, oh Mensch, das müssen wir eigentlich mal mehr Leute wissen?
Ich bin jetzt gar nicht so im Privaten unterwegs, oder es ist bei mir eh so, wahrscheinlich bei allen Menschen, die in Bibliotheken arbeiten, dass man sich nicht ganz vom Beruf trennen kann. Mir würde es total viel bringen, wenn Leute wissen, was wir hier machen in den Bibliotheken, wenn wir Unterstützung bekommen, wenn wir irgendwie die Gesellschaft mitstärken können und wenn wir auch Unterstützung aus Verwaltung und Politik bekommen, weil mit wenig Ressourcen machen wir so viel. Wenn wir mehr Ressourcen bekommen könnten, könnten wir so unglaublich mehr machen. Ich glaube, das wäre mir viel wichtiger.
Also doch lieber bei der Bibliothek bleiben, anstatt irgendwo anders. Das ist okay. Ist okay.
Mir fällt privat Tatsache gerade gar nichts ein. Dann bin ich auch immer beim Thema Fußball. So, ja. Okay, aber das weiß ich nicht, ob das jetzt
von Fußball habe ich noch nie was gehört. Das ist eine ganz
Na, dann fangen wir gar nicht erst an. Genau.
Okay. Und dann schauen wir noch in deine persönliche Bibliothek. Mhm. Wo findest du gute Ideen? Wo lässt du dich inspirieren? Bei welchen Büchern? Bei welchen Menschen? Vielleicht auch Organisationen? Also weitergedacht?
Buch. Ich habe Tatsache ein Buch fertig, was mich total zum Nachdenken gebracht hat, ist, glaube ich, gerade ein Spiegel-Bestseller oder war, Survival of the Nettest, ist im Grunde so irgendwie ein großes Biologiebuch. Und da geht es darum, dass eigentlich diese Annahme von Darwin, wir kommen als Gesellschaft nur weiter, indem wir konkurrieren. Und so ist auch die Natur. Also da kam das Konzept ja her, dass das eigentlich ein bisschen Bullshit ist. Dass es im Grunde das Gegenteil ist. Natur Lebewesen sind erfolgreich, wenn sie kooperieren. Und ist einfach mit ganz vielen Beispielen gespickt. Ist einfach super schön zu lesen. So macht einfach ganz viel warme Gefühle so. Und man kann das natürlich auch sofort übertragen auf Gesellschaft. In Krisensituationen sind ganz viele Menschen erstmal unterstützend und gegenseitig. Und scheinbar ist das irgendwie in der Natur angelegt. Gesellschaftlich wirkmächtiger ist aber die Idee, wir kommen nur weiter, indem wir uns gegenseitig bekämpfen und konkurrieren. Genau, und das zu lesen war einfach total schön. Bestärkt einen in der eigenen Haltung anderen Menschen gegenüber, in der Arbeit, in der Erziehung, so, dass man sagt, nee, komm, eigentlich ist doch fast alles auf Kooperation aufgebaut.
Hm, cooler Buchtipp. Wenn dir nichts mehr einfällt, dann machen wir.
Sonst große Netflix-Serie, 1609, glaube ich, eine polnische Netflix-Serie, richtig cool, ist eher ein bisschen seicht.
Nochmal, wie ist das?
Ich glaube 1609 oder, nee, 1670 heißt das. 1670? Ist so ein bisschen Mockumentary, also ist lustig und spiegelt so Probleme der gegenwärtigen Gesellschaft in eine lokale Dorfgemeinschaft des Jahres 1670 in Polen mit einer Fridays for Future Bewegung halt, Migrationsdebatten, richtig, richtig cool. Man muss den Humor mögen, ja. Der ist ziemlich düster, aber da kann man gut bei abschalten.
Und wo gibt's die?
Netflix.
Ah, nicht bei Filmfriend, ja?
Bei Filmfriend, schön, dass du das ansprichst. Das weiß ich gar nicht. Weil ich sehr wenig Fernsehen, Serien gucke, weiß ich das tatsächlich gar nicht.
Okay. Ja. Aber gut, zwei coole Tipps, über die ich mich sehr freue. Bei der Serie muss gucken, ob das irgendwo available ist, wo ich bin. Aber das Buch klingt richtig spannend. Und ich danke dir sehr für das Gespräch.
Vielen Dank dir.
Hey, ganz lieben Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit, hast was gelernt und hast auch eine Runde Inspiration mitgenommen. Ich habe jetzt noch ein ganz wichtiges Anliegen. Ich bin selbstständige Podcasterin. Ich mache diesen Podcast hier einfach aus Überzeugung, dass wir mehr über gute Ideen und Bewegungen reden müssen, die uns motivieren und die uns weiterbringen. Und am Ende ist es natürlich wichtig, dass ich von meiner Arbeit leben kann. Dazu nutze ich Steady, eine deutsche Plattform, die es Medienmacherinnen wie mir ermöglicht, mithilfe ihres Publikums Geld zu verdienen. Das heißt, bei Steady kannst du einen monatlichen Betrag wählen, mit dem du mich unterstützt. Passend zu diesem Podcast nenne ich meine Steady-Mitgliedschaften Bibliotheksausweise. Also hol dir einen Bibliotheksausweis für die Bibliothek der guten Ideen und hilf mir damit, meine Arbeit an diesem Podcast hier zu finanzieren. An dieser Stelle auch ein ganz großes Dankeschön an meine ersten Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady. Den Link zu Steady findest du natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast deinen Freunden, deiner Familie und so weiter weiterempfiehlst. Und ich freue mich auch, wenn du mir folgst bei Mastodon und bei Pixelfed. Falls du die noch nicht kennst, das sind soziale Netzwerke, aber ohne Big-Tech-Konzerne im Hintergrund, ohne dass deine Daten verkauft werden und ohne crazy Algorithmen, die dich eine Stunde lang ans Handy fesseln, obwohl du nur mal kurz was nachgucken wolltest. Und PS, die Berliner Bibliotheken sind mit ihren Inhalten auch bei diesen Plattformen vertreten und ich finde, die machen sehr schöne und unterhaltsame Inhalte. Folgt denen also auch gerne bei Mastodon und Pixelfed. So, und das war's jetzt aber wirklich. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge in der Bibliothek der guten Ideen.